ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Am 2. März, eine Woche nach der Bundestagswahl, wird bei uns hier in der Stadt das neue Parlament, die hamburgische Bürgerschaft, gewählt. Wir fragen gleich mal nach, welche Pläne die einzelnen Parteien in Sachen Wirtschaft und Hafen haben. Außerdem stellen wir Ihnen eine neue Studie vor, die fragt, ob die Elbvertiefung gut oder schlecht war für Hamburg. Und es geht um die Männer und Frauen, die sich um unsere Sicherheit auf See kümmern und uns aus brenzligen Situationen retten. Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger haben die Bilanz des vergangenen Jahres gezogen. Das und noch viel mehr heute hier im Hafenreport vom Hamburger Hafenkonzert. Unsere 3665. Ausgabe ist das. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen. Ja, in einem Monat, am 2. März, wird hier bei uns in Hamburg noch einmal gewählt. Und zwar genau eine Woche nach der vorgezogenen Bundestagswahl. In Hamburg geht's dann darum, wer die Stadt in den kommenden Jahren vom Rathaus aus regiert. Weiter SPD und Grüne oder doch eine andere Konstellation? Wir wollen jetzt mal etwas genauer hinschauen, wie die Parteien die Zukunft des Hamburger Hafens sehen. Dietrich Lehmann hat sich fürs Hafenkonzert mal durch die dicken Wahlprogramme der Parteien gewühlt und er ist jetzt hier bei mir im Studio. Moin, Dietrich.
Moin.
Lass uns mal mit der größten Regierungspartei aktuell anfangen, mit der SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher. Die hat ja in den zurückliegenden Jahren im Hafen einiges angestoßen. Ich nenne nur mal die Entscheidung, die Schweizer Reederei MSC am Hafenbetreiber Hala zu beteiligen.
Ja, und nicht zu vergessen die Weichenstellung, dass Hamburg endlich einen Ersatz für die marode Kühlbrandbrücke bekommt, nämlich eine deutlich höhere Kühlbrandbrücke.
Wie gibt sich die SPD denn in Sachen Hafen in ihrem Wahlprogramm weiter so oder steckt da was Neues drin?
Also zuerst einmal betont die SPD die Bedeutung des Hafens. Nicht nur für die Stadt, sondern für das ganze Land. Und die Sozialdemokraten schreiben wörtlich, nur mit uns hat der Hafen eine Zukunft. Deshalb haben wir die Investitionen in den Hafen aufgestockt und man setze in Zukunft auf zentrale Infrastrukturprojekte. Stichwort Westerweiterung in Waltershof und ein größerer Drehkreis, damit Schiffe dort einfacher gewendet werden können. Und es soll neben der neuen Kühlbrandbrücke auch weitere neue Straßenbrücken im Hafen geben. Und in Zukunft soll der Hafen nach dem Willen der SPD auch noch mehr zu einem Drehkreuz für neue Energieträger werden, zum Beispiel Ammoniak und grünen Wasserstoff. Das meiste davon findet sich übrigens schon im Hafenentwicklungsplan, den die SPD zusammen mit den Grünen im Jahr 2023 vorgestellt hat.
Dann lass uns doch gleich mal weiterschauen zum Koalitionspartner, den Grünen. Da hat es ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder mal geknirscht in der Zusammenarbeit mit der SPD.
Das stimmt, zum Beispiel bei der Frage, ob man dann wirklich noch eine Autobahn braucht, die durch den Hafen führt, die A23 Ost. Mehrere Grünen-Vertreter, wie Fraktionschef Dominik Lorenzen, hatten öffentlich kundgetan, dass man die A26 Ost überhaupt nicht braucht. Einige hatten auch gefordert, dass man sie stoppen sollte. Im Wahlprogramm der Grünen klingt das jetzt nicht mehr ganz so scharf, auch wenn die Partei der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank die A26 Ost nach wie vor für verzichtbar hält. Klar sind die Grünen aber in zwei anderen Punkten. Eine weitere Elbvertiefung schließen sie aus, auch wenn das im Moment eigentlich gar kein echtes Thema ist. Und der Elbschlick, der soll auf keinen Fall zur Elbinsel Scharhörn in der Flussmündung gebracht werden. Ein Plan, den die SPD und allen voran natürlich Parteichefin Melanie Leonhardt in der Wirtschaftsbehörde immer wieder voranbringen, wenn Hamburg nicht so genau weiß, wohin mit dem Schlick. Das ist also durchaus noch ein bisschen konfliktbehaftet für die Zukunft, sollte die Koalition fortgesetzt werden. Wichtig ist den Grünen daneben im Hafen auch, dass Rad- und Fußwege ausgebaut werden, dass effizienter mit Flächen umgegangen wird und dass es mehr Anreize gibt, den Hafen klimafreundlich zu machen, zum Beispiel durch Rabatte beim Hafengeld für emissionsarme Schiffe.
Und wie sieht denn die Opposition den Hafen?
Also da fange ich mal mit der größten Oppositionspartei an, der CDU. Da gibt es einige Überschneidungen mit der SPD, zum Beispiel beim Thema Hafenausbau in Waltershof oder bei der A26 Ost. Nur der CDU geht das alles nicht schnell genug. Sie will da noch mehr Tempo machen. Die CDU hat ja den Einstieg der Schweizer Reederei MSC beim Hafenbetreiber Hala stets scharf kritisiert. Gegen mehr Wettbewerb an sich hat die Union aber nichts. Im Gegenteil, sie spricht sich für weitere Terminalbeteiligungen aus. Und dann steht im Wahlprogramm der CDU noch ein Projekt, das Freihafen 2.0 heißt. Konkret schlägt die CDU eine Innovationszone im Hafen vor. Dort sollen sich Unternehmen und Startups ansiedeln und Dinge ausprobieren können, die sonst in der Stadt vielleicht nicht so einfach wären aufgrund der Gesetzeslage. Konkret könnten das zum Beispiel neue Techniken der Energieerzeugung sein oder neue Mobilitätskonzepte. Und um das rechtlich abzusichern, soll im Freihafen 2.0 der Grundsatz gelten, wenn etwas irgendwo in der Europäischen Union erlaubt ist, dann darf man das auch in dieser besonderen Zone im Hamburger Hafen.
Haben die anderen Oppositionsparteien denn auch konkrete Vorschläge und Ideen für den Hafen?
Also bei der AfD gibt es dazu wenig konkrete Ideen. Im Kern steht dort die Aussage, der Hafen ist kritische Infrastruktur und die Kontrolle müsse in städtischer Hand bleiben. Damit begründet die AfD auch ihre Ablehnung des MSC-Deals. Um den Hafen wieder auf Wachstumskurs zu bringen, da fordert die Partei, die EU-Sanktionen gegen Russland aufzuheben, was ja aber nicht wirklich in Hamburg entschieden wird. Die Linke, die spricht sich dafür aus, die Hafeninfrastruktur zu rekommunalisieren, also von privaten Eigentümern zurückzuholen in die öffentliche Hand. Gleichzeitig soll die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut werden und Reedereien sollen, Zitat, dazu getrieben werden, auf weniger umweltschädliche Antriebe umzurüsten. Die FDP sieht den Hafen unter SPD und Grünführung auf dem Abstellgleis. Die Qualität müsse insgesamt besser werden. Und die FDP will neben dem Umschlag noch mehr Industrie ansiedeln. Im mittleren Freihafen auf Starnberda könnten sich die Liberalen zum Beispiel vorstellen, dass dort Hochleistungsbatterien und Brennstoffzellen produziert werden.
Dietrich Lehmann hat für uns einmal zusammengetragen, wie die Parteien, die Hamburger Parteien, die Zukunft des Hamburger Hafens sehen. Vielen Dank. Sie sind immer da, wenn es brenzlig wird auf See, ob im Sturm oder bei einer Havarie. Die Männer und Frauen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, der DGZRS. 3000 Menschen haben die Seenotretter im vergangenen Jahr in schwierigen Situationen geholfen, selbst dann, wenn andere Segler schon längst den sicheren Hafen angesteuert haben. Jörn Pietschke über die DGZRS-Bilanz 2024.
Die Seenotretter suchen nach dem Fischer, der vor Greetsiel über Bord geht, holen 7 Besatzungsmitglieder von einem brennenden Tanker vor Kühlungsborn oder leisten technische Hilfe vom Sportboot bis zur Inselfähre. All das steht in den Einsatzberichten der DGZRS-Flotte für das Jahr 2024, sagt Christian Stippeldey, der Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
Ja, die Bandbreite ist tatsächlich groß, ob das ein Patient auf einem großen Frachtschiff ist, der plötzlich erkrankt ist, ob das jemand ist, der über Bord gefallen ist und eine große Suche auslöst. Wir hatten 3 große Suchen in der Deutschen Bucht im vergangenen Jahr über viele Stunden hinweg. Auch Suchen, die nicht immer zum Erfolg geführt haben. Auch mit solchen Situationen müssen die Seenotretter klarkommen. Das gehört auch zu ihrem Alltag. Ja, oder ob das auf der anderen Seite die kleine technische Hilfeleistung ist, die hilft im Vorfeld echte Seenot zu verhindern durch frühzeitiges Eingreifen, durch frühzeitige technische Möglichkeiten. Das ist uns fast noch am liebsten, denn dann können wir ganz besonders früh ansetzen und können Lebensgefahr vermeiden.
Aus Lebensgefahr, aus Seenot konnten 2024 79 Schiffbrüchige gerettet werden und weitere 403 Menschen wurden auf Nord- und Ostsee aus unmittelbarer Gefahr befreit. Die Zahl der Hilferufe war im vergangenen Jahr leicht rückläufig. Die Zahl der Einsätze aber, bei denen Menschen aus Seenot und Gefahr befreit werden mussten, die blieb allerdings auf Vorjahresniveau. Und das ist die wichtigste Aufgabe der DGZRS, die sich allein aus Spenden finanziert. Und dabei werden die Seenotretter in diesem Jahr von dem ostfriesischen Erfolgsschriftsteller Klaus-Peter Wolf als DGZRS-Botschafter unterstützt.
Ich schreibe Kriminalromane und in meinen Ostfriesen-Krimis, da die an der Küste spielen, heißen ja Ostfriesen-Krimis, müssen die Seenotretter mit dabei sein. Die gehören ja zur Küste. Und so werde ich ihnen ein literarisches Denkmal setzen. Aber vorher will ich auch einmal gerettet werden, um zu gucken, wie das ist.
Und die Rettung aus der Elbmündung, aus dem 3 Grad kalten Wasser, die vor laufenden Fernsehkameras lief, die ist gelungen. Einer der ersten Einsätze der Seenotrettungskreuzer Hermann Marwede und Anneliese Kranmer im neuen Jahr. Diese beiden Seenotrettungskreuzer spielen auch eine Hauptrolle in der neuen Serie, die ab 19. Februar immer freitags um 21.15 Uhr im NDR Fernsehen gezeigt wird. Christian Stippeldey.
Wir hoffen, dass uns das sehr hilft und die Verbreitung unserer Aufgabe ein bisschen fördert und noch verstärkt. Das ist das erste Mal, dass wir so lange Zeit begleitet worden sind und auch für so viele Folgen. Denn 10 mal 30 Minuten, das erfordert schon viel Dreharbeiten an Bord. viel Geduld auf beiden Seiten. Natürlich auch bei unseren Besatzungen, die alles nochmal nacherzählt haben. Die Reihe funktioniert ohne Offsprecher. Das heißt, die Seenotretter berichten vor und neben der Kamera selbst, was sie da tun.
Die Serie, die Seenotretter, sie bietet noch bessere Einblicke in den Alltag der DGZS, als es jede Einsatzbilanz könnte.
Und wer es nicht abwarten kann, die Serie, die Seenotretter, ist bereits ab dem 12. Februar auch bei uns in der ARD-Mediathek verfügbar. Ich ziehe ja immer wieder meinen Hut vor Menschen, die sich auf besondere Art und Weise für das Wohl anderer einsetzen. Und vor allem für diejenigen, denen es nicht so gut geht in unserer Gesellschaft. Eine von diesen Menschen, die mit ihrem Engagement viel, viel Gutes bewirken, ist Anja van Aesten. Sie ist als Schiffsingenieurin zur See gefahren und hat lange bei Blohm und Voss gearbeitet. Dort auf der Werft entstand auch die Idee, gut erhaltene Möbel oder Geschirr von Kreuzfahrtschiffen an soziale Einrichtungen zu vermitteln. Denn sie hat immer wieder mitbekommen, dass Kreuzfahrtschiffe ihre gesamte ausrangierte Einrichtung tonnenweise entsorgt haben. Vor mittlerweile nun 16 Jahren hat sie den Hamburger Verein Der Hafen hilft gegründet. Und inzwischen ist aus dem Spendensammeln im Hafen längst eine Spendenaktion für alle geworden. Kerstin von Stürmer hat sich im Lager der Schnackenburg-Allee umgeschaut.
Es ist ein kalter Mittwochvormittag im Januar. Ich stehe hier in der Schnackenburg-Allee 11. Das ist das Spendenzentrum von Der Hafen hilft. Anja van Aesten, Mittwochvormittags ist hier immer was los, da nehmt ihr Spenden an.
Ja, wir nehmen von 10 bis 18.30 Uhr hier Spenden an. Aber so wie auch montags, dienstags und donnerstags sind hier ganz viele Organisationen, die ihre bestellten Sachspenden abholen.
Die einen bringen Sachen, die anderen holen etwas ab. Zwischen den vielen Regalen sind ehrenamtliche Mitarbeiter unterwegs. Sie kennen sich in den großen Hallen bestens aus. Und auch Anja van Aesten weiß, wo was steht und gerade bei den größeren Posten, von wem das kommt.
MS Europa lässt grüßen, das sind die letzten noch. Wir hatten hunderte von diesen Nackenrollen, Bettrollen und dass diese noch von der MS Europa übrig.
Die Kreuzfahrtreedereien haben die Recycling-Idee damals gerne aufgegriffen und Nachschub, den gibt es immer noch regelmäßig.
Ich weiß, dass wir demnächst wieder bei Blohm & Voss zu Gast sind, um von einer Yacht was abzuholen. Und im Februar haben wir tatsächlich einen Außeneinsatz in Marseille für ein AIDA-Schiff.
Was rangieren die da aus?
Oh, das ist ein riesiger Umbau und wir erwarten sehr, sehr viele Möbel.
Aber es werden nicht nur Möbel von den Großspendern gebraucht. Nötig ist alles von Besteck bis zu Matratzen oder Waschmaschinen.
Also im Prinzip ist es ja so, dass wir alles gerne bereitstellen, was Menschen, die bei Null anfangen, benötigen. Auf unserer Internetseite finden sich alle unseren dringenden Wünsche. Das ist Bettwäsche, das sind Handtücher, das ist Geschirr, das sind die Küchenhelfer. Es gibt ganz verschiedene Dinge, die wir oft auch gerne dreifach haben, in Zuhause zwei- und dreifach haben. Also wer was abgeben mag, schaut mal auf unsere Internetseite. Da gibt es bestimmt etwas, womit ihr helfen könnt.
Und wer bekommt eigentlich die Spenden? Wer kann sich hier was abholen?
Ja, Bedingung ist über einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin, die sich dann bei uns melden und sagen, Mensch, wir brauchen für den Klienten eine Waschmaschine oder einen Wasserkocher oder eine Matratze oder einen Tisch, einen Stuhl oder eben halt eine Hausratsausstattung. Und dann packen wir die Sachen gerne zusammen.
Gerade werden Stühle gebraucht.
So, hier die vier Stapelstühle, die sehen so aus. Die stehen auf A und die haben die Nummer 8850.
Für eine wie mich, die zum ersten Mal hier ist, scheint es kaum nachvollziehbar, wie man bei all der Menge an Spenden hier in den Hallen etwas wiederfindet. Wo bitte sind denn die Stühle?
Oh, das ist ganz einfach. Du siehst hier hinten an der Mauerwand Buchstaben und wir haben ein Warensystem. Und du siehst, ich habe ja auch so ein Tablet-PC an der Hand. Und wenn jetzt jemand sagt, ich brauche den Stuhl Nummer 6426, dann sehe ich, der ist im Lagerbereich A untergebracht. Und dann brauche ich nur noch auf unsere Zettel gucken und dann steht da die richtige Artikelnummer. Und dann schnappe ich mir den Stuhl und bringe ihn in den Ausgabebereich.
Eine logistische Meisterleistung in sehr gut gefüllten Hallen. Und wie sieht's denn eigentlich aus mit dem Platz hier?
Reicht dein Keller? Also nein, wir haben hier von dieser Halle, die hat 5000 Quadratmeter, die wir uns mit anderen Organisationen teilen. Wir haben davon 2000 und manchmal müssen wir auch echt in die Höhe stapeln. Und an anderen Tagen haben wir auch mal wirklich Platz. Also es ist immer was los, kein Tag sieht wie der andere aus und das Lager ist immer in Bewegung.
Ein gut organisiertes, geschäftiges Treiben und das bei ausgesprochen guter Laune des Teams. Zum Schluss noch die Bitte an all die Spender. Anja van Aesten.
Ja, liebe Hamburger, bitte verwechselt uns nicht mit einem Recyclingunternehmen. Es geht um Spenden, es geht um die Würde der Menschen, die wir versorgen. Also schaut, wenn die Sachen für euren besten Kumpel, eure besten Freundin auch noch gut wären, dann sind sie auch für unsere Empfänger genau richtig.
Und abgeben kann man seine Spenden, wie gesagt, jeden Mittwoch von 10 bis 18 Uhr im großen Lager in der Schnackenburgallee 11. Mehr Infos über die Möglichkeit zu helfen, ob mit einer Spende oder ehrenamtlicher Hilfe, gibt es auch im Internet auf der Internetseite des Vereins Der Hafen hilft. Und jetzt geht es um ein Reizthema, die Elbvertiefung. Bei diesem Wort kochen in Hamburg die Emotionen meist hoch. Auf der einen Seite die Hafenwirtschaft. Damit größere Schiffe nach Hamburg kommen können, müsse die Elbe immer wieder vertieft werden. Auf der anderen Seite die Umweltschützer, die kritisieren, dass Flora und Fauna durch die Baggerarbeiten erheblich geschädigt oder gar vernichtet werden. Die Umweltverbände WWF, NABU und BUND haben eine Studie in Auftrag gegeben mit dem Titel Die volkswirtschaftliche Bilanz von Flussvertiefungen. Diese Woche wurden die Ergebnisse in Hamburg vorgestellt. Meine Kollegin Anja Grigoleit war dabei und ist jetzt hier bei mir im Studio. Moin, Anja.
Moin.
Anja, hat sich die Elbvertiefung gelohnt? Ich frage das jetzt mal frank und frei raus.
Naja, die Studie des Freiburger Zentrums für europäische Politik kommt zu dem Schluss, gelohnt hat es sich nicht wirklich. Hohe Kosten, wenig Nutzen. Studienleiter Henning Vöpel fasste es wörtlich so zusammen: Die Hoffnungen, die Elbvertiefung könne das Wettbewerbsproblem des Hamburger Hafens lösen, waren unbegründet. Das Geschäftsmodell der Seehäfen, immer mehr Wachstum im Containerverkehr, das sei überholt, meint Vöpel.
Woran liegt das? Beziehungsweise was sagt die Studie zu den Zahlen?
Naja, der Containerumschlag geht zurück. 2012 stand laut Studie im Hafenentwicklungsplan für Hamburg die Prognose für das Jahr 2025. Man erwartet einen Umschlag von 25 Millionen Standardcontainern. Mittlerweile ist das sehr nach unten korrigiert worden. Aber, so Vöpel, auch die gegenwärtige Prognose im Hafenentwicklungsplan 2040, die von 11 bis 14 Millionen ausgeht, wird von vielen Fachleuten angezweifelt. Dabei weist die Studie auch auf die ungünstige geografische Lage von Hamburg hin. Der Hafen liegt ja auf den Asien-Europa-Routen der Schiffe am Schluss. Das heißt, vieles wird schon vorher in Rotterdam und Antwerpen zum Beispiel umgeschlagen. Tiefere Häfen bzw. tiefere Wege zum Hafen werden die maritimen Standorte Hamburg und Bremerhaven Bremen einfach nicht retten können, so das bittere Fazit der Studie.
Das heißt, vereinfacht gesagt, man müsste mehr Geld reinbuttern, als man hinterher rausbekommen könnte und eigentlich müsse man sowieso alles umstrukturieren?
Ja, so ungefähr. Wobei manche Berechnung der Studie zunächst ganz einfach klingt. Also zum Beispiel wird angeführt, dass nur knapp 6% der Einlaufenden und nur rund 14% der auslaufenden Schiffe den TIDE-abhängig möglichen Tiefgang überhaupt komplett ausgenutzt haben. Und um es kurz zu machen, wurde dann gerechnet, die Kosten für die Fahrrinnenanpassung hat man mit einigen Zwischenschritten auf die Anzahl dieser Schiffsanläufe umgerechnet und kam zu dem Schluss, 1,25 Millionen Euro pro Schiff hat das gekostet. Und das sei, so die Meinung der Umweltverbände, durch gar nichts zu rechtfertigen.
Aber die Hafenwirtschaft, die sieht das vermutlich ganz anders, oder?
Ja, natürlich. Norman Zirke, Hauptgeschäftsführer des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, weist grundsätzlich darauf hin, dass man den volkswirtschaftlichen Nutzen der Fahrrinnenanpassung ja noch gar nicht berechnen kann, weil das ganze Projekt ja noch nicht endgültig abgeschlossen sei. Die eigentlich geplanten Wassertiefen seien noch gar nicht erreicht. Und wer weiß, wie viele Schiffe denn gekommen wären, wenn die Fahrrinne tiefer gewesen wäre.
Was fordern denn die Umweltverbände jetzt?
Ja, eigentlich das, was sie seit langem fordern, eine Korrektur der Hafenpolitik. Beatrice Klaus vom WWF sagt, die Häfen, allen voran Bremerhaven, Wilhelmshaven und Hamburg, müssen stärker zusammenarbeiten. Malte Siegert, Chef vom NABU in Hamburg, hält das auch für dringend notwendig. Dieses Konkurrenzdenken, jeder guckt für sich, das müsse jetzt einfach mal aufhören. Und seine Kollegin vom BUND, Sabine Sommer, stößt auch ins selbe Horn. Es könne doch nicht sein, dass der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven gar nicht ausgelastet ist, Hamburg aber zeitgleich die Fahrrinne der Elbe weiter vertieft zur Sommer. Man solle kein Geld mehr in neue Flussvertiefungen stecken, weder bei der Elbe noch im Bereich Außen- oder Unterweser. Und das Geld, was dann bei der Baggerei eingespart wird, das solle investiert werden, um die Häfen zu Hubs der Energiewende zu machen, also zu den Drehkreuzen für erneuerbare Energie, sei es regenerativ erzeugter Wasserstoff, auch Ammoniak oder Methanol und natürlich für die Offshore-Windkraft.
Anja Grigoleit über die Studie Die volkswirtschaftliche Bilanz von Flussvertiefungen in Auftrag gegeben von den Umweltverbänden WWF, NABU und BUND. Vielen Dank, Anja.
Sehr gern.
Winterzeit ist Lesezeit. Momentan zu segeln, das ist eher was für Hartgesottene. Wer aber Lust hat, sich die segelfreie Zeit mit einem spannenden maritimen Roman zu vertreiben, für den habe ich jetzt was, einen Literaturtipp mit Adrenalingarantie. Das Buch heißt Irrfahrt, geschrieben hat es Twan Heimans und es ist ein Kurzroman, der jetzt von dem kleinen, unabhängigen Mayrisch Verlag in Hamburg neu herausgegeben wurde. Antonia Reif hat das Abenteuerbuch für uns gelesen.
Vater und Tochter auf einem gemeinsamen Segeltörn über die Nordsee. Nur sie beide, das Meer und das Boot.
Soll ich den Motor anlassen? Fragte Maria. Nein, sagte ich, wir lassen uns jetzt einfach von der Strömung treiben. Der Motor macht nur Lärm. Das Boot lag still im Wasser. Von mir aus konnte es ein ganzes Jahr lang so liegen bleiben, hier an Ort und Stelle. Von mir aus konnte es für immer so liegen bleiben. Überall Horizont, nirgends ein Laut, außer den Geräuschen, die wir selbst machten. Die See war so glatt geworden, dass wir gar nicht mehr merkten, wie wir langsam hin und her gewiegt wurden. Ganz langsam, bis wir einschliefen. Ich lag ausgestreckt auf dem Deck, Maria mit dem Kopf auf meinem Bauch.
Donald, der Vater, Ehemann und Ich-Erzähler der Geschichte, befindet sich auf dem letzten Abschnitt seiner dreimonatigen Segelreise. Seine 7-jährige Tochter Maria ist für das letzte Stück von Dänemark nach Hause in die Niederlande mit an Bord gekommen. Ein gemeinsamer 48-Stunden-Turn.
Maria ist ein starkes Kind. Sie hat nur selten Angst, zumindest keine Erwachsenenangst, die sich wie ein Eisenring um den Kopf legen kann. Kinderangst ist anders. Die lässt sich leicht vertreiben, wie eine Lampe, die man an- und ausknipst. Man braucht bloß etwas vorzusingen oder sich eine Geschichte auszudenken. Schon muss Maria lachen und schläft ein. Richtige Angst bekommt man erst später.
Donald möchte seiner Tochter das Leben auf dem Meer zeigen. Diese eigene Welt mit eigenen Regeln. Er möchte ihr mitgeben, dass es noch ein anderes Leben gibt als das auf dem Festland im Hamsterrad des Alltags. Aus dem ist Donald nämlich für 3 Monate ausgestiegen. Er macht ein Sabbatical, eine Auszeit vom Büro, der Firma, den Kollegen. Mit seiner Segeljacht Ismael war er unterwegs nach Irland, Schottland und den Shetlandinseln. Jetzt mit seiner Tochter an Bord will er alles richtig machen. Ein guter Skippervater sein, wie er es nennt. Aber dann dreht das Wetter und es entsteht eine atemlose Spannung.
Das Herz hämmerte mir in der Brust. Ich wollte segeln mit meiner Tochter und alles rundherum vergessen, aber ich musste vorsichtig sein. Die See war gefährlich, vor allem diese See. Ich durfte mich nicht zu sehr mitreißen lassen, sonst sah ich die Gefahr nicht mehr. Ich holte den Zettel aus der Tasche und ging alles noch einmal durch. Das Rettungsfloß war auf dem Vorderdeck befestigt. Die Überlebenstasche hatte ich in einer Bugskiste verstaut. Sollte die Ismael sinken, würde der Inhalt für 3 Tage reichen.
Der niederländische Journalist und Autor Twan Heimans nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine abenteuerliche Irrfahrt durch die gnadenlose, raue See. Fast wie im Rausch möchte man in einem Zug lesen, was mit Einsetzen des Unwetters an Unheil über dieses Vater-Tochter-Gespann hereinbricht. Man ahnt nichts Gutes.
Wie ein Idiot stehe ich in der Koje unter dem Vorderdeck. Das Wetter ist umgeschlagen, das Boot schaukelt. Ich höre die Wellen gegen den Rumpf schlagen, ich höre den Hagel auf das Deck prasseln. Plötzlich ist alles ins Gegenteil verkehrt. Die Reise ist nicht vorbei, noch nicht. Ich stolpere durch das Boot und klettere nach draußen in die Pflicht. Ich muss mich zusammenreißen, ich darf nicht in Panik geraten. Das ist das Allerdümmste, was man auf dem Meer machen kann, in Panik geraten. In Panik kann man nicht mehr denken.
Die Traumreise, die Auszeit von allem, vielleicht auch von sich selbst, endet in der totalen Konfrontation mit sich und den ureigenen Ängsten. Donald führt Selbstgespräche, wankt zwischen Wahn und Kontrolle und es brechen Schamgefühle aus ihm heraus. Die Scham, Hilfe zu rufen, kein guter Vater, kein guter Segler, eben kein guter Skippervater zu sein.
Sie werden denken, der hat sich richtig verirrt, der Trottel. Wieso hat er überhaupt das Kind dabei? Wie kommt man auf so eine Idee? So ein kleines Mädchen. Wo ist der Leuchtturm? Wo ist Maria? Wo bin ich? Ich muss mich zusammenreißen, die Verzweiflung überwinden, nicht herumstümpern, ihnen zeigen, wer ich bin. Ein Vater.
Tuan Heimans hält über die gesamten 170 Seiten eine fiebrige Spannung aufrecht und überrascht mit Wendungen, die so schnell drehen wie ein gut geführtes Segel im Wind. Am Ende freut man sich fast über das doch ruhigere Fahrwasser des manchmal mühsamen Alltags zu Hause. Für eine maritime innere Auszeit und einen abenteuerlichen Leserausch absolute Empfehlung.
Antonia Reif über den Roman Irrfahrt von Tuan Heimans. Das Buch ist jetzt neu herausgegeben worden vom Mayrisch Verlag. Es kostet 16 Euro. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und die Lage war prekär. Über Monate herrschte Land unter bei den Werften FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg. Der Risikoinvestor Lars Windhorst hatte beide Standorte zwar zunächst gerettet, konnte dann aber keine Rechnungen mehr bezahlen. Es waren wirklich bange Tage für die knapp 500 Beschäftigten. Die Insolvenzverwalter können nun unter massivem Zeitdruck eine Lösung präsentieren. In Rendsburg steigt das Bremer Unternehmen Lürssen ein, in Flensburg die Heinrich-Rönner-Gruppe, zu deren Kompetenzen auch Stahl- und Schiffbau gehören. Per-Axel Kröske erlebte am Freitag in Flensburg einen Tag, von dem alle sagen, es sei ein guter.
Ja, heute ist in der Tat ein Tag, wo endlich wieder Hoffnung und Zuversicht da ist.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther spricht in Flensburg von Zuversicht, mit der bekanntlich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bundesweit plakatiert, der in Flensburg seinen Wahlkreis hat. Er, aber auch sehr viele andere haben zur Lösung beigetragen, sagt Michael Schmidt von der IG Metall. Es ist eine Lösung mit Zumutungen.
Das ist eine unfassbare Geschichte, die ihr vor allen Dingen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf euch genommen habt. Und ihr habt gesagt, wir bleiben hier und werden auch weiter dafür stehen, dass wir hier in Flensburg Schiffe bauen. Wir haben gekämpft für die Transfergesellschaft. Das ist ja kein tolles Teil, wo die Leute sagen, da gehe ich mit gerne rein. Aber wir haben für die Transfergesellschaft gekämpft, weil das die einzige Option ist, dass es hier weitergehen kann.
Eine Transfergesellschaft war die Bedingung. Das bedeutet, alle knapp 500 Beschäftigten verlassen zunächst die Werften, verzichten auf ihre Beschäftigungsjahre und einen Teil ihres Gehalts. Die neuen Eigentümer können sich aussuchen, wen sie weiter beschäftigen. Erst nach und nach, wenn der Betrieb wieder anläuft, kommen die Kolleginnen und Kollegen zurück. Doch die Aussichten seien gut, bekräftigt der führende Geschäftsführer Thorsten Rönner.
Dann planen wir natürlich, erstmal die Fähre für Sea Road fertig zu bauen. Das ist ein großer Auftrag. Und dann sind wir dabei, jetzt schon mit Kunden zu sprechen, um Akquise zu betreiben. Wir sind parallel dabei, auch im Bereich der Offshore-Windenergie dafür zu sorgen, dass wir hier die Konverterstation endlich nach Deutschland bekommen, dass die ersten Vergaben irgendwann kommen, um unsere Energiewende möglich zu machen.
Die Leistung der Windräder in der deutschen Nordsee soll sich etwa verzehnfachen. Die Frage, wer die großen Konverterplattformen überhaupt liefern kann, ist noch immer ein Fragezeichen der Energiewende. Die Heinrich-Rönner-Gruppe hat sich mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen, um einen Beitrag zu leisten. Nun auch in Flensburg. Dass hier aber auch die Schiffbautradition fortgeführt werden soll, ist nicht selbstverständlich. Nach Angaben des bisherigen Eigentümers Lars Windhorst hatte der Fährbau zuletzt Verluste eingefahren. Thorsten Rönner nennt aber auch die Marine als möglichen Auftraggeber. Er hat zudem eine übergeordnete Perspektive für seine Unternehmensgruppe, die mit Flensburg dann 20 Standorte umfassen wird.
Wir sind in der Schiffsreparatur gut aufgestellt. Wir sind im Neubau von Schiffen bis 130 Meter sehr gut aufgestellt. Und die FSG ist für uns Puzzlestein, Schiffe, ich sag mal, größer 100 Meter bis 230 Meter. Das können wir ja bauen. Und im Stahlbau und in der Schiffsentwicklung sind hier auch große Potenziale, die wir heben wollen.
Zur Zukunft in Rendsburg gab es zunächst nur vage Informationen. Lürssen hat dort bereits eine Werft. Und Nobiskrug, der Betrieb, der jetzt übernommen wird, ist spezialisiert auf Luxusjachten. Ein Segment, das beim künftigen Eigentümer Tradition hat. Dass es zur Übernahme kommt, daran zweifeln die Beteiligten nicht. Auch wenn Lars Windhorst in letzter Minute noch versuchte, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu verhindern, nachdem er über Monate so gut wie keine Rechnung mehr beglichen haben soll. Der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen.
Er hat uns noch Unterlagen übersandt und behauptet, er wolle die Insolvenz vermeiden, indem er alle Gläubiger bezahlt. Man kann die Insolvenzgründe heute nicht mehr beseitigen. Das, was er dort vorträgt, ist aus meiner Sicht eher eine Fortsetzung der Insolvenzverschleppung oder der Versuch, diese fortzusetzen.
Mit diesem Vorwurf sind bei der Staatsanwaltschaft in Kiel Strafanzeigen eingegangen. Es laufen mehrere Ermittlungsverfahren, heißt es von dort. Ein Vorwurf, keine Buchführung in der Krise. Nun aber endlich können die Beschäftigten trotz der verbleibenden Unsicherheiten aufatmen, meint der Betriebsratsvorsitzende in Flensburg, Jan Brandt.
Macht natürlich super viel Hoffnung und wir sind froh, dass die Rönner-Gruppe hier eingestiegen ist. Und bei SeaRoad sind wir natürlich auch froh, dass sie immer noch so ein Vertrauen in die Flensburger Schiffbaugesellschaft haben. Und wir sind optimistisch, dass hier nächstes Jahr das nächste Schiff aus der Halle fährt. Die Belegschaft, die ist verabredet, egal für wen. Alle, die heute da waren, die werden nächstes Jahr hier beim Stapellauf stehen und gemeinsam zugucken, wie das Schiff aus der Halle fährt.
Mehr als ein Jahr lang ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten weltweit nun schon de facto blockiert. Und zwar der Seeweg durch den Suezkanal und das Rote Meer. Der Grund: die Houthi-Rebellen im Jemen haben seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen Dutzende Frachter und Tanker attackiert, um damit die radikal-islamische Hamas zu unterstützen. Nun gibt es eine Waffenruhe im Gazastreifen und auch die Houthis wollen bis auf Weiteres auf Angriffe auf Schiffe verzichten. Ausgenommen sind solche, die einen eindeutigen Bezug zu Israel haben. Kehren die großen Reedereien nun ins Rote Meer zurück? Dieser Frage ist mein Kollege Dietrich Lehmann nachgegangen. Er ist jetzt bei mir im Studio. Wie stabil ist denn die Lage im Roten Meer? Halten sich die Houthis wirklich an ihre Zusagen?
Bislang ja. Und wir haben dieses Gespräch ja kurz vor dem Wochenende aufgezeichnet. Deswegen muss man sagen, vorläufig ja. Seitdem die Rebellen im Jemen angekündigt haben, weitgehend auf Attacken zu verzichten, das ist nun rund 2 Wochen her, ist kein größerer neuer Angriff bekannt. Die Houthis scheinen im Gegenteil auch auf Deeskalation zu setzen. So sind in der vorletzten Woche auch die Crewmitglieder eines gekaperten Frachtschiffs, nämlich der Galaxy Leader, freigelassen worden. Das ist ein Autotransporter, der im November 2023 von den Rebellen erobert worden war. Etwas Aufregung gab es Anfang der Woche, als die Meldung von einem brennenden Containerschiff vor der Küste des Jemens um die Welt ging. Die Crew musste das Schiff verlassen. Inzwischen scheint allerdings klar, die Explosionen an Bord gehen wohl nicht auf Angriffe zurück, sondern da scheinen sich Container mit Gefahrgut selbst entzündet zu haben.
Und trauen sich schon wieder Reeder durchs Rote Meer? Ich denke da vor allem an die großen Containerreeder wie Hapag-Lloyd hier in Hamburg.
Bislang nicht. Von allen Reedern, die ich angefragt habe, heißt es, wir beobachten und wir warten ab. Das begründen die Unternehmen vor allem damit, dass ihnen die Sicherheit von Crews und Schiffen sowie Ladung sehr wichtig ist. Wobei man auch dazu sagen muss, einfach mal in Gibraltar links ins Mittelmeer Richtung Suez abbiegen, wenn man unterwegs von Europa nach Asien ist, das geht auch nicht so einfach. Da müssen Fahrpläne angepasst werden, Häfen neu sortiert werden. Die Reederei Maersk aus Dänemark geht davon aus, auch wenn die Entscheidung, wieder durchs Rote Meer zu fahren, einmal gefallen ist, dauert es mindestens 3 Monate, bis dann wieder einigermaßen Fahrpläne eingehalten werden können.
Das heißt, es fährt aktuell kaum ein Schiff durchs Rote Meer?
Ja, ganz so stimmt das nicht. Und mein Eindruck ist, wenn man sich die elektronischen Schiffsdaten in der Region anschaut, dass da durchaus wieder mehr Schiffe als noch vor einem halben Jahr etwa unterwegs sind. Die meisten geben ihren Namen nach wie vor nicht an. Und unter denjenigen, die das doch tun, dann sind dann auffällig viele Frachter und Tanker aus China dabei.
Aktuell nehmen die meisten Schiffe ja den Umweg ums Kap der Guten Hoffnung, um die Südspitze Afrikas. Was bedeutet das für die Reedereien?
Erstmal, dass die Schiffe natürlich länger brauchen. Mindestens 1 Woche mehr dauert die Strecke von Asien nach Europa. Und das heißt, neben mehr Personal und mehr Treibstoff, der verbrannt wird, man braucht auch mehr Schiffe, um einen regelmäßigen Liniendienst anbieten zu können. Paradoxerweise spielt das vielen Reedern aktuell auch in die Karten, denn im Zuge des Corona-Booms in der Schifffahrt haben viele Reeder neue Schiffe bestellt. Und ohne die Umleitung ums Kap der Guten Hoffnung, sagen manche Fachleute, gäbe es aktuell Überkapazitäten auf dem Markt. Und das wiederum würde dann die Preise drücken, was aktuell mit den Umwegen eben nicht der Fall ist. Noch nicht jedenfalls.
Vielen Dank, Dietrich Lehmann, für die Einschätzung. Mit Meeresalgen, da kann man ja wirklich viel machen. Essen kann man sie, man findet sie in Wundverbänden und Arzneimitteln. In der Kosmetik werden sie eingesetzt, genauso wie in der Landwirtschaft als Dünger und als Futtermittelzusatz bei der Tierzucht. Eine Künstlerin hier aus Hamburg, die macht nun aber auch Kunst aus Algen. Veronika Gabel nutzt getrocknete Algen, um daraus besondere Architekturmodelle zu bauen. Franziska Storch hat die Künstlerin in ihrem Atelier im Goldbeckhof in Winterhude besucht.
Dunkle Blätter liegen stapelweise im Atelier von Veronika Gabel. Sie nutzt die Algensorte Laminaria japonica, also japanischer Blatttang. Für die Künstlerin hat jedes Algenblatt ein einzigartiges Muster aus unterschiedlichen Farben.
Kommen Grundtonen, ab und zu mal braun-rotliche Tone, eben viel Schwarz, ab und zu mal auch ein Gelbton. diese Weißwasser eigentlich, so zuckerartige Verbindungen, das ist dieser Schleim, was die Algen haben, um bei Ebbe nicht auszutrocknen.
Die nassen Blätter spannt sie über geometrische Styroporformen wie Dreiecke. Mit Stecknadeln bleiben die Algen straff in Form. Nach 2 Tagen ist alles getrocknet.
Ich arbeite so modular, das sind so Bausteine für mich. Dreiecken, Rechtecken, Rauten, Quadraten, Kugeln, viele Treppenelemente.
50 Dreiecke, 20 Rauten, 30 Quadrate. Das Herstellen von so vielen Bausteinen ist ziemlich eintönig. Gegen Langeweile hat Veronika Gabel ein Rezept.
Wenn ich auch einfach Formen mache, mache ich mich auch eine Serie, die ich 1000 Mal gesehen habe. Und höre sie mir in eine andere Sprache an, so, um meine Sprachkenntnisse so beizubehalten. Zum Beispiel Mord ist ihr Hobby, ich bin ein großer Fan.
Auf Deutsch, Englisch, auf Französisch, Italienisch und auf Spanisch. Geboren wurde sie 1982 in Bratislava. Studiert hat sie erst Architektur, dann freie Kunst. Wenn ihre Styroporformen mit Algenhaut schließlich getrocknet sind, baut sie daraus Architekturmodelle. Die sehen aus wie alte, kantige Tempelanlagen.
Ab und zu habe ich Ideen, tatsächlich so konkrete, wo ich Inspiration von irgendwelchen Tempelorten, Designobjekten, aber viele andere Sachen entstehen eigentlich, die Mehrheit so durch dann Spiele mit den Teilen, die ich schon habe.
An solchen Tagen, wenn Veronika Gabel mit ihrem Baukasten der Formen Neues ausprobiert, hört sie am liebsten Black Metal, Death Metal oder Speed Metal. Düstere Musik passend zu den dunklen Farben der Algen. Die Algenhaut verleiht den Architekturmodellen etwas Mystisches, wie Bauten aus einer dunklen Vorvergangenheit, vielleicht einst untergegangen im Meer.
Obwohl ich Architektur nicht zu Ende studiert habe, ich sehe mich eigentlich schon als Architektin von unfunktionalen Gebäuden, die nie gebaut werden im Maßstab 1:1 höchstwahrscheinlich.
Kunst aus Algen zu machen, auf die Idee ist sie im Urlaub gekommen. Das war 2010 zur Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika.
Ich habe die am Strand gesehen, fand diese ledrige, schleimiges Material so ganz interessant. Und gesehen, man kann es verformen, das bleibt starr in eine Form. Man kann es dann immer wieder aber neu verformen, indem man es wieder im Wasser reinmacht.
In Südafrika am Strand hat sie Objekte gebaut und fotografiert. Die getrockneten Algen hat sie im Koffer mit nach Hause genommen. Auf der Suche nach einer Algensorte, die es auch in Deutschland zu kaufen gibt, ist sie auf den japanischen Blattang gestoßen.
Inzwischen besorge ich die Algen im Asialaden, ist eine ganz andere Sorte. Und naja, die sind ganz leicht. Also ich komme mit 2 große Taschen raus, aber so das Gewicht sind dann so vielleicht 5-6 Kilo. Man benutzt die eigentlich, um Brühen zu machen, viele koreanische, vietnamesische, japanische Gerichte. Also man isst sie nicht unbedingt direkt.
Veronika Gabel zeigt mit ihren Arbeiten, dass Algen nicht nur essbar sind. Kantige Formen treffen bei ihr auf das organische Material. Sie lädt dazu ein, die Schönheit von Algen neu zu sehen.
Wenn ich das zum Beispiel aus schwarzem Styrodur gemacht hätte, es wäre sicher nicht so interessant und vibrierend, wie was die Algen so dazugeben. Also ich sehe auch die Algen so als eigentlich meine Mitarbeiter, weil die auch Teil von meiner Arbeit so übernehmen sozusagen.
Sagt Veronika Gabel. Ihre Algenkunst ist gerade im Goldbeckhof zu sehen. Die Ausstellung läuft noch bis diesen Donnerstag. Jeden Tag in den Abendstunden ist die Künstlerin vor Ort. Und mehr Informationen zu der Ausstellung finden Sie auch im Internet auf der Seite vom Goldbeckhof. Die Nachrichten beunruhigen, denn nicht nur hier in Hamburg, sondern insgesamt im Norden müssen immer mehr Restaurants Insolvenz anmelden. Auch Urlaubshotels sind von der Pleitewelle betroffen. Der DEHOGA-Verband in Schleswig-Holstein schlägt nun Alarm und fordert unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer. Doch das Problem wird sich so schnell wahrscheinlich nicht lösen lassen. Was aber bedeutet das Gastrosterben für die nächste Urlaubssaison an der Ostsee? Thorsten Philips hat sich umgehört.
Wissen Sie schon, was Sie trinken möchten?
Willst du einen Wein mittrinken?
Ja.
Ich trinke noch Getränke, da sind noch keine Getränke da.
Julia Frank bedient die Gäste im Restaurant am Ilsee nahe der Ostsee. Die 31-Jährige zapft das Bier im Gastronomiebetrieb ihres Vaters. Julia Frank hatte bis vor kurzem noch in einem Restaurant in Boltenhagen an der Ostsee gearbeitet. Doch damit ist Schluss. Das Restaurant konnte sie nicht länger beschäftigen.
Also ich habe tatsächlich gerade auch in Boltenhagen macht auch vieles zu. Auch in Ostsee hört man ganz viel. Und man merkt immer mehr, dass sie zumachen. Also der Betrieb zwar nicht, aber andere Betriebe kriegt man damit.
Ihr Vater Lutz Frank ist im Vorstand des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes und weiß, dass die Erfahrung seiner Tochter kein Einzelschicksal ist. Gerade an der Ostseeküste drückt der Schuh.
Wir haben erhöhte Energiekosten, wir haben erhöhte Einkäufe, wir haben erhöhte Personalkosten. Die müssen wir dem Gast wiedergeben. Das ist nicht immer ganz einfach, aber wir müssen ja letztendlich auch unsere Kosten tragen hier im Betrieb. Also ich glaube schon, dass auch an der Ostsee oder an der Nordsee das hier und da Probleme gibt, gar keine Frage. Die sind in der Saison gut gebucht und ausgebucht, aber auch dort haben die natürlich verschiedene Monate, wo sie wenig Einnahmen generieren und die müssen sie halt mit den guten Monaten wieder ausgleichen.
Die Folge: in Gaststätten und bei Hotelbuchungen gehen die Preise im Vergleich zum Vorjahr so weit nach oben, dass viele gar nicht mehr ins Restaurant gehen, sondern sich eine Pizza bestellen, Fastfood essen oder selbst kochen. Einzelhändlerin Christina Liebrecht beobachtet das Sterben der Gastronomie und des Einzelhandels in Timmendorfer Strand. Sie glaubt, dass der Ort mehr Luxusangebote braucht.
Im Grunde genommen ist Timmendorfer Strand ja ein Juwel, was so ein bisschen jetzt einschläft und unerkannt bleibt. Aber im Endeffekt ist es ja das, was die Leute wollen. Du musst nicht lange fliegen, du kannst deinen Hund mitnehmen, du hast tolle Immobilien, du hast eine tolle Landschaft. Das Wetter ist auch oft schön, auch mal windig, aber es gehört ja dazu, wie Sylt auch. Also dringend braucht der Ort im Grunde genommen ein richtiges Luxushotel.
Viele Standorte werden dicht gemacht, aber es kommen auch neue Restaurants. Und viele, so wie Tommy Rögers Fischkiste in Niendorf, die direkt im Hafen liegt, mit einem Traumblick auf die Fischerkutter, laufen auch gut.
Für mich gab es nie was anderes und wird auch immer so bleiben. Der Reiz ist halt, dass jeder Tag ein anderer ist. Es ist nie immer gleich, die Gäste sind unterschiedlich, Menschen sind auch unterschiedlich drauf, mal gut, mal nicht so gut gelaunt. Und man muss immer das Beste daraus machen und wir versuchen natürlich dann, in allen gute Laune zu verbreiten und dass sie rausgehen und sagen, weißt, war doch ein toller Tag.
Doch selbst ihm machen die hohen Kosten und der seit einem Jahr wieder geltende reguläre Mehrwertsteuersatz von 19% statt 7% zu schaffen. Andere Betriebe können die Preise nicht weitergeben, wenn die Gäste eben nicht über ein dickes Portemonnaie verfügen. Dann müsse auch mal geschlossen werden, so Lutz Frank.
Insolvenzen sind nie schön, gerade für einen Familienbetrieb. Ich möchte in keine Haut stecken, wo es eine Insolvenz ist. Das wissen wir alle. Auch in unserer Branche gibt es Betroffene, die entweder rechtzeitig die Tür zuschließen. Man sagt ja momentan, jeder fünfte, sechste Betrieb in der Gastronomie und das ist auch Zukunftsmusik. Das ist sehr schade.
Nichtsdestotrotz hofft die Gastronomie nach Angaben von DEHOGA-Vertreter Lutz Frank nun auf eine stabile neue Regierung, die das Thema Mehrwertsteuer anpackt, damit in den Restaurants wieder der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7% gilt. Andere Gastronomen sortieren bereits ihre Angebote neu. So lässt das Hotel Baltic in Zinnowitz auf Usedom seine Gäste zwischen zwei verschiedenen Abendbuffets wählen. Neben der klassischen Variante für 38 Euro pro Person mit üppiger Auswahl an Fisch, Fleisch und Desserts gibt es eben auch für 18 Euro Pizza und Pasta.
Thorsten Philips über die Situation der Gastronomie an der Ostseeküste. 80 Tage und 10 Stunden war er unterwegs. Am vergangenen Mittwochabend ist der Hamburger Segler Boris Herrmann dann im Ziel der Vendée Globe in Le Sable-Olonge an der französischen Atlantikküste angekommen. Rang 12 war es am Ende, aber alle, inklusive er selbst, sind heilfroh, dass er gesund wieder da ist. Florian Neuhaus berichtet.
Die Fahrt durch den Kanal zum Hafen von Le Sable-d'Olonne war der Lohn für eine entbehrungsreiche Zeit. Nach mehr als 80 Tagen allein auf den Weltmeeren wurde Herrmann von Teammitgliedern, Frau und Tochter und auch Familienhund Lilly an Bord der Malizia Sea Explorer auf den letzten Metern der Weltumsegelung begleitet.
Das ist ein schöner Moment, der wirklich ein bisschen Leichtigkeit zurückgibt. Man ist nicht immer leicht während so eines intensiven Abenteuers,
sagte Herrmann, der von tausenden Zuschauern an der französischen Atlantikküste empfangen wurde. 18 Stunden vorher hatte der Hamburger am späten Mittwochabend die Ziellinie überquert.
So, es ist geschafft. Wir sind sicher
angekommen. Heute noch ein kleiner Schaden am Großsegel bei einer Halse, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr.
Das gerissene Großsegel war das letzte Kapitel einer Geschichte mit vielen Widrigkeiten. Zweimal musste Hermann für Reparaturarbeiten die 29 Meter an den Mast hochklettern. Ein Blitzeinschlag setzte einen Teil der Bordelektronik außer Betrieb. Hinzu kam eine Kollision mit einem unbekannten Objekt, die eines seiner Foils unbrauchbar gemacht hat. Wegen der hohen Wellen musste der Skipper die Nacht noch allein auf dem Meer verbringen. Erst beim Morgengrauen konnte seine Technikcrew zu ihm hinausfahren und auf das Boot klettern. Am Nachmittag fuhren sie dann gemeinsam in den Hafen. Und Hermann hatte ein breites Grinsen im Gesicht, als er bei der Fahrt durch den Kanal die obligatorische Signalfackel zündete und danach die deutsche Flagge im Wind flattern ließ.
Mir geht's sehr gut. Das ist tolle Energie hier bei dem langen Kanal, durch den man einläuft, wo viele tausend Leute wirklich begeistert uns zujubeln hier und kleine Poster schreiben, Banner, Flaggen, deutsche Flaggen, viele. Also toll zu sehen, wie viel Begeisterung dieses Rennen hier auslöst.
Und auch wenn diese 10. Vendée Globe für ihn viele negative Erlebnisse mit sich gebracht hat, will er in 4 Jahren wieder an den Start gehen. Und dann aufs Podium.
SOS aus dem Hafen. Die Kap San Diego braucht dringend Hilfe. Diese Meldung kurz vor Weihnachten haben Sie vielleicht mitbekommen. Weil die Arbeiten an der neuen Brandschutzanlage mehr Geld verschlungen haben als gedacht, musste das Team auf Hamburgs fahrtüchtigem Museumsschiff die Arbeiten an der neuen Ausstellung erstmal auf Eis legen. Wie ist es seitdem weitergegangen? War die Bitte um Spenden erfolgreich und kann nun weiter an der Ausstellung gearbeitet werden? Petra Volkwarzen hat fürs Hamburger Hafenkonzert mal nachgefragt an Bord.
Wer von Deck die Treppe nach unten kommt, steht mitten in der Ausstellung, an der gerade gearbeitet wird. Quer im Raum steht das Modell der Kap San Diego.
Also wir haben jetzt das Kap San Diego Modell wieder neu eingehüllt in einen Schaukasten. Es ist die Beschriftung auf Deutsch und Englisch fertig. Es ist im Hintergrund auch so ein Bedientool fertig, wo man dann eben anklicken kann, wo ist was im Schiff.
Später, erklärt Gesa Redeker von der Kap San Diego, können die Besucher hier Knöpfe drücken. Dann leuchten zur Erklärung verschiedene Bereiche am Modellschiff auf.
Das Typhon kann bedient werden, also nicht das echte, ne? Das vom Modell.
Dass Sie an der Ausstellung jetzt weiterarbeiten können, verdanken Sie den Spenden, die Sie nach dem Notruf im Dezember bekommen haben, sagt die Kap San Diego Geschäftsführerin Ann-Kathrin Rüß.
Seit dem Aufruf sind enorm viele Spenden bei uns angegangen. Wir sind jetzt circa bei 40.000 Euro Spenden. Das ist großartig. Damit können wir jetzt erstmal weitermachen. Viele kleine Spenden, aber es waren auch Einzelpersonen dabei, die bis zu 10.000 Euro gespendet haben, was natürlich großartig ist. Und da sieht man auch, wie toll hier die Hamburger, aber auch Gäste aus der Schweiz, Österreich, ganz Deutschland uns unterstützen und gemeinsam hier an einem Strang ziehen.
Durch eine Tür, die für Gäste zurzeit noch verschlossen ist, geht es in den Ausstellungsraum nebenan. Künftig geht es hier um die Themen Maschine und Crew.
Das wird ein richtiger Ausstellungsraum. Der Boden ist neu mittlerweile, also komplett neu verlegt. Wir sehen im hinteren Teil des Raums schon graue Podeste, auf denen sind schon Materialien aus der Maschine positioniert, ein schwerer Schraubenschlüssel, Ventile.
Einige der Ausstellungsstücke hier dürfen Besucherinnen und Besucher später auch anfassen.
Dass man mal einen Schraubenschlüssel aus der Maschine heben kann. Er wird so gesichert sein, dass er niemandem auf den Fuß fallen kann, denn er ist schwer.
Was das für Werkzeug ist, kann Matrose Sören erklären.
Das ist ein Maulschlüssel der 65er für unsere Zylinderkopfschrauben unter anderem. Nicht auf der Größe, aber in dem Format ist das bei uns ausgebaut.
In der Ecke des Raumes zeigt Gesa Redeker eine Öffnung im Boden. Durch eine Plexiglasscheibe blickt man ins Deck darunter.
Da sehen wir eine Leiter. Das sind die sogenannten Mannlöcher. Denn früher gab es natürlich keine Treppen in diesen Luken. Die Ladestauer, Seeleute sind natürlich über Leitern runtergeklettert.
Vor allem auch das Licht ist ihnen wichtig beim Aufbau der neuen Ausstellung.
Licht macht Atmosphäre, Stimmung. Hier möchten wir ein Licht haben, das die Atmosphäre des Schiffes widerspiegelt.
Nebenan geht es um die Ladung, die Kap San Diego früher transportiert hat. Hier stehen schon Orangenkisten und Holzfässer, die, wenn man sie über den Boden rollt, herrlich rumpelnde Geräusche machen. Matrose Sören schiebt ein besonders großes Ausstellungsstück an seinen künftigen Platz.
Das ist der Strauß, der bei uns in der Ausstellung die lebenden Tiere damals darstellt. Ich bin 1,90, der Strauß ist etwa 30 cm größer als ich, war auch recht umständlich, den an Bord zu kriegen.
Einen Publikumsliebling gibt es schon jetzt. Da steht er, der graue VW Käfer, Baujahr 1958. Solche Fahrzeuge hat die Kap San Diego in ihrer aktiven Fahrzeit nach Südamerika transportiert.
Alle lieben unseren Käfer, wir auch. Es weckt einfach Erinnerungen. Und er gehört hier einfach schon zu uns. Wir haben einen Ehrenamtlichen, der tatsächlich beantragt hat, dass er alleine den VW Käfer pflegen darf, also entstauben darf. Tolle Leistung, da danken wir mal dem Peter. Denn wenn er dann die ganze Zeit staubig wird, haben wir alle nichts gewonnen.
Spenden kann die Kap San Diego natürlich auch weiterhin immer gut gebrauchen.
Der Traum der Kap San Diego in Bezug auf Spenden ist, dass jeder Hamburger 50 Cent pro Monat gibt. Und wenn man das dann mal 2 Millionen nimmt, dann kommen wir gut längst.
Dank der Hilfe vieler kann die Arbeit an der neuen Ausstellung nun aber erstmal fortgeführt werden.
So wie sich das im Moment entwickelt, sieht das sehr gut aus. Dementsprechend hoffen wir, dass wir dann nach Pfingsten hier allen Hamburgern und Gästen die neue Ausstellung präsentieren können.
Und wenn die Ausstellung dann fertig ist, berichten wir hier im Hamburger Hafenkonzert natürlich drüber und erzählen Ihnen, wie es geworden ist. Und das war's schon wieder für heute. Nächste Woche, da sind wir aber natürlich wieder für Sie da.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Wir sind unterwegs in Cuxhaven. Alle 2 Jahre wird dort der Joachim-Ringelnatz-Preis verliehen. Und Preisträger waren unter anderem schon Hermann van Veen und Sarah Bussetti. Wer ihn in diesem Jahr erhält und was dieser Preis für die Stadt Cuxhaven bedeutet, dazu mehr am kommenden Sonntag. Und natürlich gibt es da auch Ringelnatz pur. Geschichten und Gedichte wie dieses hier.
In Hamburg lebten 2 Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise.
Der unvergessene Günther Lüdke mit dem berühmten Ringelnatz-Gedicht von den Ameisen, die nach Hamburg reisen. Joachim Ringelnatz und der Ringelnatz-Preis, unser Thema in der kommenden Woche. Zu hören hier bei uns im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Kommenden Sonntag wieder morgens ab 6, abends noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Und den finden Sie unter anderem bei uns online auf ndr.de/hafenkonzert, in der NDR Hamburg-App und in der ARD Audiothek. Klicken Sie doch mal rein.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Und das war's für heute. Ich bin Jan Wulff, machen Sie's gut und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.